Ich habe jetzt einen Talk für euch von Erich Möschel. Erich ist seit 1983 Journalist, macht seit 1995 ausschließlich Journalismus über IT- und Sicherheitsthemen, und hielt bereits 1999 seinen ersten Vortrag auf einem Kongress und seitdem immer wieder. Heute hat er euch einen Talk über Ruski-Sigint mitgebracht, wie man eine russische Satellitenspionagestation ausspioniert. Es folgt ein Talk mit hochauflösenden Fotos und einem Drohnenvideo. Zusammen mit den einschlägigen Experten des Nomen-Nessio Club wurde die größte Segelstation der Russischen Föderation in Europa seit einem Jahr systematisch ausspioniert.
Servus, liebe Wesen in CCH und vor den Schirmen. Guten Abend, meine Damen und Herren aus der Nähe von Wien. Damen und Herren werden wir ja auch zuschauen, als Zuschauer haben. Ja, und nicht zu vergessen, Strasti Moskwa. Ruski Sigint. Alles zusammen mit bombastischen Untertiteln. Naja, ich stehe jetzt natürlich da unter dem, ich muss den Titel jetzt irgendwie rechtfertigen und deswegen gehen wir gleich in medias res. Es war immer schon die Rede davon, dass die in der Russen City, so nennen die Wiener den Komplex der russischen UN-Botschaft in Wien, im 22. Wiener Bezirk, das ist ein sehr relativ flächiger, großer Außenbezirk mit teilweise noch ländlichem Charakter, dass die da was am Dach haben, die Russen. Na, was haben sie denn am Dach? Na, irgendwelche Schüsseln sieht man da von unten, ein bisschen vorschauen und so, und die haben mehr da oben. Das war alles irgendwie bekannt und nach dem Überfall auf die Ukraine, als zwischendurch mal Zeit war, habe ich mir gedacht, ich schaue mir das mal jetzt an, was die da machen in Wien, die Russen. Ja? Tja, wie fangen wir sowas an? Am besten mit Satellitenaufnahmen. Google Maps, na geh. Wir haben unser eigenes Google Maps in Wien, unser lokales, nämlich den Geodaten-Viewer der Stadt Wien. Das sind keine Satellitenaufnahmen, sondern die werden von einem Flugzeug aus gemacht, das für die Stadt Wien einmal im Jahr das ganze Stadtgebiet mappt und das gibt es dann auch im Netz anzusehen. Und so sieht der obere Teil der russischen, ständigen russischen Vertretung bei den Vereinten Nationen von oben aus. Was haben wir da Auffälliges? Ja, wir haben da vorn zwei Dinger, das ist merkwürdig, schaut aus wie riesige Luftauslässe. Und dann haben wir eine Mordsansammlung von Schüsseln da oben am Dach stehen. Das ist das neueste Bild im Geodatenviewer von heuer. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier auf der linken Seite, das ist Osten, ja? Auf der rechten Seite, das ist Osten, 1, 2, 3, 4 echt große Schüsseln. Da ist noch eine kleinere, da sind zwei, da sind noch auch zwei. Dann ist da noch irgendein Gebilde zu erkennen. Dann gibt es drei Dachaufbauten. 1, 2 und 3. Dachaufbauten sind bei sowas immer von extremem Interesse. Wenn nämlich Schüsseln in der Nähe sind, dann muss auch die Technik, darf auch die Technik dahinter nicht weit entfernt sein. Na, schauen wir uns das mal an jetzt. Das da könnte ein Rechenzentrum sein, zum Beispiel. Was haben wir noch? Wir haben hier eine Tiefgarageneinfahrt, ne, die werden einen Atombunker natürlich darunter haben. Das ist, davon kann man, glaube ich, ausgehen. Der Bau wurde nämlich noch in den frühen 80er Jahren konzipiert. Eventuell sogar schon länger. Es ist ein riesiger Komplex, das ist nicht mal die Hälfte, was wir hier sehen. Ja, und dann schauen wir halt weiter, was gibt denn der Geodatenview der Stadt Wien noch her? Verzeihung, da habe ich es etwas gequetscht, ja. Aber das Bild war schon fertig. Aha, so sah es 2021 aus. Oh, da sieht man schon auf den ersten Blick, dass die Schüsseln auf der linken Seite sich was verändert hat. Da hat sich was verändert. Die haben da drinnen Luftaufnahmen, ein ganzes Archiv davon. Wenn wir weiterschauen, hier sind wir im Jahr 2017, das ist auch noch ein bisschen gequetscht, sorry für die Quetschqualität des Bildes. Aber hier sehen wir, diese Antenne, das ist die 1, das ist die dritte, schaut ganz weit nach Osten plötzlich. Die ganze Station geht von Nordost nach Südwest. So liegt die da. Das heißt, diese dritte Antenne dort schaut ziemlich weit nach Osten, während die anderen eher nach Westen schauen. Wien liegt auf dem geografischen Längengrad 16,5. Also wenn eine Antenne geradeaus nach Süden, nach unten schaut, dann schaut sie auf die Satellitenposition 16,5 Grad Ost. Das ist die Position der Stadt Wien. Und wenn von dort was genau nach Süden schaut, ist das... das heißt, diese beiden, die Schüssel 1 und Schüssel 2, schauen da schon eher ziemlich, würde ich sagen, ziemlich weit westlich rüber, irgendwas um 10 Grad rum oder so schauen die. Für alle, die es nicht wissen, die geostationären Satelliten, TV-Satelliten wie Kommunikationssatelliten, die stehen in 36.500 Kilometer Entfernung ungefähr, stehen die über dem Äquator. Deswegen schauen alle Schüsseln immer irgendwie nach Süden, südwestlich, südöstlich, aber immer darunter, weil da stehen die. Naja, und anhand des Geodatenviews und der Daten kann man die ganze Geschichte der Station, die Bestückung des Daches verfolgen, bis zurück in die 90er Jahre, in den frühen 90er Jahre, glaube ich, wurde sie bezogen. Das ist ein eigenes Kapitel, da sollten sich eigentlich Historiker drum kümmern. Wir aber gehen zum Aktuellen weiter. Hier sehen wir das Höhenprofil der Umgebung. Man sieht, dass die Station das einzige höhere Gebäude in der ganzen Umgebung ist. Es ist so 23 bis 26 Meter hoch. Man sieht es da, am höchsten ist der Turm in der Mitte, und man sieht hier, wie groß dieser Komplex ist. Und hier ist noch ein weiteres Gebäude in Planung. Da sind nur zwei Tennisplätze, drei Tennisplätze und sogar eine Leichtathletikbahn haben die dort. Und da vorne ist eben dieses Gebäude mit diesen komischen Luftauslässen oder was das ist. Das sollten wir uns anschauen. Und zu diesem Zeitpunkt, als ich das veröffentlicht hatte, war schon ein Fotograf unterwegs. Ich hatte nämlich was gepostet, Call for Support, und da gibt es schon Leute, die wissen, das wird dann lustig, weil da sind wir hinter etwas her. Ich mache das nicht zum ersten Mal, aber dazu kommen wir noch. Und da ist der Foto. Einer der üblichen Verdächtigen hat gesagt, ich hol mir ein Tele, ich schieß da die Station. Und dann ist der tatsächlich losgezogen. Wie man sieht, in der näheren Umgebung hier, da geht nichts. Das sind lauter niedrige Gebäude, da siehst du nicht drauf. Das heißt, er musste auf ein Gebäude, das hier nicht, auf mehrere Gebäude, die hier nicht sichtbar sind, raufsteigen und hat halt von dort Fotos geschossen. Und zu denen kommen wir jetzt. Wir fangen aber oben bei dem Gebäude an, das müssen wir identifizieren. Ist das wirklich ein Rechenzentrum? Strange, so große Auslässe, wer hat denn das? Ja, da sind wir richtig. Ständige Mission der Russischen Föderation, bei den internationalen Organisationen. Dazu muss man sagen, wir haben viele internationale Organisationen hier in Wien. Wir haben nicht nur drei UN-Organisationen, glaube ich, die Internationale Atomenergieagentur und so weiter und so fort. Dann haben wir aber auch noch die OPEC hier. Und dann haben wir auch noch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hier. Das ist immer die Last Line of Communication zwischen dem Westen und Russland. Wenn alles überall abgebrochen wird und nichts mehr verhandelt wird, bei der OSZE treffen sie dann schlussendlich noch zusammen. Ja, da sind wir richtig. Jetzt schauen wir mal weiter, was mit dem Gebäude ist. Oh, na, das schaut nicht aus wie ein Rechenzentrum, sondern das schaut eher aus mehr wie eine Empfangshalle und davor ist ein Springbrunnen. Ja, brutalistische Architektur. Ah, da oben haben wir zwei Scheinwerfer. Oh, na, das ist kein Rechenzentrum, sondern da hängt ein Riesenluster drinnen. Da hängt ein Riesenluster drinnen. Und wie man sieht, ist das Dach, die Abdeckung da oben nicht wirklich dicht. Hier entlang sieht man Silikonspuren. Auch hier gibt es Silikonspuren. Und da ist überhaupt ein Fensterteil mit Gaffertape abgeklebt. Ui. Das ist der vordere Teil. Jetzt gehen wir zum. Da ist noch ein zweites solches. Das ist auch, gehört auch definitiv nicht zu einem Rechenzentrum. Was da aber drinnen ist, haben wir überhaupt nicht eruieren können. Vollkommen unerklärlich. Irgendwie rundherum sieht es aus, als wäre Plexiglas. Wäre es Plexiglas, dann sind diese grünen Halterungen und dahinter ist irgendwas mit Kupfer, wir wissen es nicht. Es scheint aber wichtig zu sein, ein Scheinwerfer, zwei, drei Scheinwerfer und das müsste auch einer sein, vier, schauen alle dorthin. Muss wichtig sein, haben wir aber nicht rausgekriegt. So. Und hier haben wir eine Aufnahme von der Westseite, die stammt nicht vom Fotografen. Denn dazwischen hat sich dann schon wieder etwas getan gehabt. Einer von den Erstadressaten kannte wiederum jemanden, der wen kannte, der eine Drohne hat. Und ich habe gesagt, aufpassen, 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 weil das ist das Letzte, was ich will. Aber die waren dermaßen wild unterwegs, dass da jemandem was passiert. Deswegen, ja. Im Wiener Stadtgebiet darfst du keine Drohnen fliegen lassen und schon gar nicht bei einem diplomatischen Gebäude und schon überhaupt nicht, wenngleich so nicht so rasend weit weg das Donauspital mit einem Hubschrauberlandeplatz ist. Nix, die sind losgefahren beim schönsten Sonnenschein im Ende November war das, im November noch. Zack, und dann das Drohnenvideo geliefert. Da sehen wir jetzt schon etwas mehr von den Dachaufbauten. Da können wir sagen, das hier ist hier nochmal und hier nochmal und da dasselbe, da sind aber keine Antennen drauf. Also sagen wir, das ist ein Liftschacht, Stiegenhaus-Liftschacht. Können wir ausscheiden. Da ist allerdings ein Gebäude, das ist merkwürdig. Das mit dem Grünen. Das ist sehr merkwürdig. Das ist, was das für eine Textur hat. Das ist nicht gemauert. Das schaut irgendwie sehr hüttenmäßig aus. Und da hinten ist wieder ist das zentrale Gebäude, was wir vorher schon gesehen haben. Und das sind Schüssel 1, 2, 3, 4. Gut, diese vier Schüsseln da oben werden uns beschäftigen, weil bei denen, auf die sieht man gut hin, die anderen sind viel zu versteckt und zum Teil zu klein. So, Und so sieht das aus am Dach. So sehen diese Schüsseln, die wir auf den Sat-Aufnahmen gesehen haben, live aus. Ziemlich verwittert. Die hier, das ist die dritte, die hat schon einmal ordentlich aufs Maul gehaut da oben. Man muss sich vorstellen, das ist wie in Donaustadt. Das ist das Donaufeld. Da ist es flach, da pfeift der Wind drüber, gnadenlos, der aus dem Donautal kommt. Ja. Also ist es kein Wunder, dass es da oben da schon öfters mal kleinere Bröseln gegeben hat. Hier wieder. Die erste Schüssel, die zweite Schüssel, die dritte Schüssel und die vierte Schüssel ist hier verdeckt. Und da oben haben wir eine Monster-Kurzwellenantenne. Das rechts unten, das ist eine satte V-Schüssel, weil da drunter ist ein Wohngebäude. So, ein bisschen andere Perspektive, da kommen dann die Schüsseln auf der Rückseite auch noch zum Vorschein. Ja, wieder erster, zweiter, dritter Tisch, man sieht, dass diese Schüsseln alle mit anderen Modulen bestückt sind. Sind nicht lauter gleiche. Was sieht man noch? Mörder-Kurzwellenantenne, aber die haben wir gleich noch einmal zum Sehen, weil das ist irgendwie so ein sehr gutes Panoramabild. Hier. Das ist die erste Schüssel, die ist enorm behängt mit Modulen. Zu den Details kommen wir dann noch von den Schüsseln. Jetzt schauen wir mal nur herum, was da so alles am Dach ist. Was haben wir noch? Also man sieht einmal als erstes, dass diese Kurzwellenantenne ein echt solides Ding ist. Ich schätze mal, die ist so 12 Meter lang und sie wird gespeist. Das Ding hier, das so ausschaut wie eine Strickleiter, das heißt bei uns Funkern Hühnerleiter. Das ist einfach eine Anpassung, damit wird die Antenne ohmmäßig an das Funkgerät angepasst. Dadurch, dass das Signal durch zwei Leiter mit Abstand geführt wird, da kannst du enorm Kilowatt reinhauen. Also diese Antenne verträgt aber sowas von locker 10 Kilowatt, wann nicht weit mehr. Der ORF hat ähnliche im Kurzwellenzentrum. Und wenn die Antenne senden sollte, ich glaube, es ist eine Fallback-Antenne, also sie wird benutzt für Fallback-Kommunikation, wenn diese Antenne senden sollte, dann entsteht dort eine Nahfeldspannung, da sind die Schüsseln unter Garantie blind, also es ist garantiert eine Fallback-Angelegenheit und nicht etwas, was dauernd im Betrieb ist. Da haben wir es noch einmal und da sehen wir eine der anderen Schüsseln mit der interessanten Kabelführung. Dazu kommen wir noch von hinten und hier sieht man, dass die Antenne echt solid ist, weil man sieht, wie oft die abgespannt ist. Die hat 2x4 Abspannungen auf so einem doch relativ kurzen Mast. Na, da oben pfeift der Wind und das ist eine gewaltige Windlast, die da entsteht, wenn da ordentlich im Donautal was los ist. So, da haben wir ja noch Antennen. Na, da schau her. Sirio-Antennen aus Italien. Das sind die linken beiden, das sind Vertikalantennen. Und so wie das ausschaut, also die sind mit relativ soliden Kabeln verbunden. Ich tippe da, das sind also zumindest die Antenne ganz links hier. Ist eine Sendeantenne. Der Frequenzbereich ist irgendwo so um 400 MHz herum. Das kannst du bei den Sirio-Antennen nie genau sagen, weil die liefern die in einer Einheitsgröße aus. Und dann kannst du sie dir von oben runter einkürzen. Entweder ob du sie für einen Amateurfunk auf 430 bis 440 verwenden willst oder ob du sie auf einem anderen Band verwenden willst. Daneben, für den Betriebsfunkband, das ist so eine. Es kann auch sein, dass es 380 MHz Tetra ist. Man kann es nicht wirklich genau sagen, allein vom Anschauen, aber allein vom Kabel, man beachte bitte wieder diese interessante Kabelführung. Die haben das einfach über den Balken drüber gehaut. Ja, Und dann, die da ist für ungefähr 2 Meter, das heißt irgendwas um die 140 Megahertz herum. Wir haben auch solche, ich habe so ähnliche Antennen, aber dieses gleiche können am Dach. Und da haben wir noch eine Diskon-Antenne, die ist in erster Linie geeignet das ist eine super breitbandige Empfangsantenne und am häufigsten sieht man sie im Einsatz für Flugfunk. Die da ist, ich habe auch so eine am Dach, aber die da ist eine bessere. Die hat nämlich ziemlich viele verschiedene Strahler für verschiedene Frequenzbänder. Nicht schlecht, hätte ich auch gern. Und das ist die Südseite des Gebäudes und da haben wir noch Antennen gefunden. Die beiden da schauen wieder sehr, sehr nach Fernsehen aus. Die da eher nicht. Weil die schauen, das schaut nach Astra und Eutelsat aus, also auf die Positionen. Oh, hier haben wir Kamera. Kameras. Was haben wir noch? Das sind auch noch 2 Dishes, aber da sehen wir nicht, ob der überhaupt bestückt ist da. Das sind Offset-Dishes. Ja, und da ist klar, das ist, da steht irgendwas mit Achtung, Hochspannung drauf. Das ist wahrscheinlich Lift. Das ist der Lift. Gut. Gehen wir ins Detail. Hier sehen wir die zweite Antenne von vorne gerechnet. Mit der eigenwilligen Kabelführung. Schauen wir mal. Da sieht man ganz deutlich, dass da vorher oben noch was anderes dazu montiert war. Das wurde aber irgendwie abmontiert und das Kabel wurde ganz einfach belassen. Ja? Oh, was haben wir noch? Oh, Kabelbinder nicht abgezwickt. Na, wenigstens haben sie da schwarze genommen. Auf anderen Antennen sind sogar weiße. Die sind nicht UV-resistent. Ja, und wie gesagt, man hat irgendwie da am Dach keine Scheu, da irgendwelche Schleifen in die Kabeln zu machen und das herumhängen lassen. Ja, und man sieht auch, dass der Tisch dann doch einigermaßen angegriffen schon ist, außen die Oberfläche. Er ist einfach länger schon am Dach. Die sind alle länger schon am Dach. Aber was auffällt, die Module vorn sind alle brandneu. Und auf die kommt es an. Was das jetzt genau für Module sind, haben wir nicht rausgekriegt, aber wir können so viel drüber sagen. Nur für alle, die damit nicht vertraut sind. Das ist die Schüssel und in diese Schüssel fällt von oben das Signal rein. Die Schüssel spiegelt das Signal hierher. Darunter, sieht man natürlich jetzt nicht, ist eine dielektrische Linse. Da geht das Signal durch und dann wird das in diesen Hohlleiter gepfiffen. Wenn da Signale um 17 Gigahertz runterkommen, die kannst du nicht in ein Kabel, die gehen nicht in einem Kabel, kannst nicht über Kabel transportieren. Darum geht es in den Hohlleiter und dann geht es in einen Low Noise Converter, LNB oder LNC genannt. Und dort wird das Signal dann runtertransformiert, dass es überhaupt in ein Kabel geht, also es wird irgendwas unter 1 Gigahertz wird runtertransformiert von 17 Gigahertz auf unter 1 Gigahertz und erst weit dahinter steht dann der eigentliche Empfänger. Also im Prinzip geht es ganz ziemlich genau wie Satellitenfernsehen. Es ist irgendwie keine Hexerei. Ja, der Hohlleiter hat einen Splitter drinnen und der trennt halt. Der haut halt da die horizontalen Bits, die Bits raus, die horizontal aufkodiert sind und hier die vertikal aufkodiert sind. Und zusammen ergeben die dann den Datenstrom. Aber es ist wichtig, die zu trennen, weil man nämlich mit einem Sendevorgang einfach mehr Bits senden kann, wenn man sie rund um die Achsen anordnet, um es sehr, sehr verkürzt und vereinfacht und hoffentlich nicht schon falsch zu sagen. Jo, dann schauen wir weiter, was haben wir noch oben? Tja, da haben wir sogar etwas Lesbares drauf, aber das Blöde ist, das Lesbare sind die kyrillischen Inventarnummern. Es sind Inventarnummern. 31, 5, 48 und 49, so heißt das Ding. Leider kann man, sind die LNCs, ich glaube da vorne da ein Filter dran, nicht lesbar. Man kann nur davon ausgehen, es geht um die Größe. Die Bauteile für die verschiedenen Bänder unterscheiden sich durch die Größe und die Größen sind fürs C-Band, das ist das unterste Band. Irgendwas 4 bis 7 GHz rum. Und diese globigen Dinger sind Hohlleiter fürs C-Band, das wissen wir. Also hängen da auch C-Band-LNCs dran. Ja. Es ist für C-Band diese Antenne. Ja, C-Band. Das kommt in Flächenstaaten zum Einsatz. Also Nordafrika zum Beispiel, Nahosten, also Irak oder solchen großen Staaten. Iran. Na, Iran nicht, glaube ich. Ne? Ägypten, was du willst, Algerien, überall C-Band. Und vor allem die Tropenregionen, weil das C-Band ist viel, da sind die Signale viel robuster als auf den höheren Frequenzen, etwa im KU-Band, das bei 10 GHz anfängt und dann bis 17 raufgeht. Also wo Eutelsat und Astra TV Signale runtersenden zum Beispiel, unten im unteren Teil des KU-Bandes. Und das sind globige Dinger, ja. Das ist C-Band. Hier ist wieder die dielektrische Linse und da wird das dann wieder gesplittet und auf vertikal und horizontal. Also wir haben es, aber dahinter ist noch ein so ein schwarzes Ding und da gehen ziemlich viel Kabel hin und das schaut irgendwie aus. Ja, ich weiß nicht, was es. Von dem Bild allein kann man es nicht sagen. Aber da, dieser Tisch ist absolut gut dokumentiert. Da haben wir alles herausgekriegt, was das Ding macht. Also fangen wir mit dem Einfachen an. Ich habe bei Swedish Microwave angefragt, weil deren Module haben diese Farben und sehen so aus. Habe angefragt, ob sie diese Module erkennen und ob sie mir sagen können, was das für welche sind. Nur die haben mir gleich zurückgeschrieben, das sind unsere KU-Band-LNCs samt Hohlleiter, wieder hier. Das ist im freien Verkauf, also wir können, sagt Swedish Microwave, wir wissen gar nicht, wo das Equipment überall landet, weil das gibt es frei zu kaufen. Die waren irgendwie sogar amüsiert, die waren amüsiert darüber. Naja, aber diese Antenne hat noch eine andere Besonderheit und das ist dann schon, da sieht man dann schon, was die da tun auf dem Dach. Das ist ein Schrittmotor, der wird ferngesteuert und das hier ist ein Skew-Angle-Getriebe und da ist die dielektrische Linse. Wozu das? Man kann da bei Satelliten, wenn man in Feeds reinschaut, die runtergestrahlt werden, die eigentlich nicht für das Gebiet bestimmt sind, in dem die Antenne steht, diese Schüssel, sondern woanders hin. Wenn man in diese Feeds trotzdem reinschaut, dann gibt es keine ausreichende Distanz mehr zwischen horizontal und vertikal und dann kriegst du Datensalat runter, weil da überall verschiedene Datenbits drauf kodiert, drauf moduliert sind eigentlich. Ja. Und mit diesem Getriebe kannst du aber die Achse kippen, mit dem die Linse zur Schüssel steht. Und dadurch kannst du horizontal und vertikal wieder kommod auseinanderspreizen, dass du es trennen kannst. Damit hast du wieder den korrekten Datenstrom und kannst den verarbeiten und auswerten. Das ist das, was sie machen. Sie schauen auf Satelliten, die nicht für sie bestimmt sind. Und deswegen hat nicht nur der, sondern auch der andere und auch dieser dritte Tisch, da ist wieder lauter NORSAT-Equipment drauf. Aus denen sind wir echt nicht schlau geworden. Der ist behängt wie ein Christbaum, wenn man sich das anschaut. Aber hier ist auch wieder so etwas, was wie dieser Motor aussieht. Das sind alles Jagdspiegel, die irgendwo hineinschauen wollen, wo sie nicht hineinschauen sollten eigentlich, weil der Datenverkehr für wen ganz andere bestimmt ist. Da sind wir echt jetzt, da waren wir echt nicht sicher bei dem. Eins steht auf jeden Fall fest, dieses monströse Drum und dieser Hohlleiter ist C-Band. Also wieder. Nahe Osten, Nordafrika, die wahrscheinlichsten Ziele, es können auch Länder der Sahelzone und südlich davon sein. Also das sind auf jeden Fall die beiden Spiegel, die nachweislich mit C-Band-Equipment ausgerüstet sind. Und ich würde sagen, es ist schwer zu sagen, was das jetzt ist, und diese beiden Teile konnten wir nicht identifizieren, von wem die sind, aber wie gesagt, da vorne schaut schon wieder ganz nach so einem Motor aus, der was verstellen kann. Wie gesagt, das ist nicht gelöst, falls jemand in der geschätzten Zuschauerschaft natürlich in der Lage ist, da weiterführende Hinweise, sachdienliche Hinweise zu liefern, wären wir sehr dankbar, weil das wurmt einen natürlich, wenn man etwas nicht rauskriegt. Und jetzt reden wir ein bisschen über die Ziele dieser Station. Wir kommen jetzt zu den Spotbeams eines der besseren, neueren Kommunikationssatelliten. Wie man sieht, hat der einen ganz anderen Footprint als etwa die TV-Sats. Die hauen geradeaus runter auf ihr Zielgebiet und außerhalb brauchst du halt immer etwas größere Antennen. Also Tisches, je weiter du vom Zielgebiet weg bist, vom eigentlichen. Der da hat da kannst du schaltbare Verbindungen drüber machen. Und die verschiedenen Farben markieren die verschiedenen Frequenzbänder, die dieser K-Sat benutzt, damit man eben Frequenzbänder mehrfach nutzen kann, wenn sie ganz woanders hinstrahlen. Das ist üblich, das ist auch im Mobilfunknetzen üblich, dass sie die Multi-Use Frequencies als Prinzip haben, halt so, dass sie sich nicht gegenseitig stören. Und der haut da 82 Spotbeams über ganz Europa und Nordafrika runter, der KA-Sat. Der heißt so, weil er im KA-Band sendet. Das KA-Band, das geht 26 bis 40 Gigahertz und ist natürlich sehr breitbandig. Da kannst du sehr breitbandige Verbindungen schalten. Naja, und so sieht das aus. Äh, das ist von Kaasat selbst. Von Kaasat selbst. Das heißt, die haben am Boden sind sehr viele Gateways überall verstreut und da kommst du dann direkt ins Internet. Das heißt, du gehst vom der Benutzer geht vom Terminal, sendet hinauf und der Kaasat haut das Signal runter auf einen Gateway und der verbindet es ins Internet. Das heißt, die Dinger sind bessere Spiegel, die Satellitentransponder. Die sind dumm, die können nichts. Die können nichts. Sie können nur in Signal rein, Signal raus und halt in verschiedene Richtungen und gibt natürlich schon und bisschen und verstärkt wird es natürlich. Nicht zuletzt allein durch die Spiegel oben, die das hat. Und mit diesen vier Spiegeln macht der Kaasat Coverage ins ganz Europa, weil die Spiegel sind schaltbar. Ja. Und jetzt verharren wir mal ganz kurz hier und überlegen, was das jetzt mit dieser SIGINT-Station in Wien zu tun hat. Hier haben wir also das Schema, wie Satelliteninternet funktioniert, ist ja im Prinzip sehr einfach dargestellt am Beispiel des CASATs. Hier sieht man die Spotbeams. Naja, und die User Terminals, das sind halt so kleine Schüsseln mit VSAT Modems. Das ist im Prinzip ein Sender und Empfänger eigentlich, ja. Ein Transceiver. Und hinten dran hängt irgendwie so ein Laptop. So funktioniert das. Der schickt Signal hinauf zum Satelliten, der pfeift es im Prinzip eigentlich nur durch, verstärkt es etwas und schickt es wieder runter in zum nächsten Gateway und dann husch husch ins Internet, weil allein der Roundtrip über 73.000 Kilometer circa des Signals von Anfang, der bringt ja schon ein ordentliches Delay rein. Wir reden hier von Sekunden, ja? Nicht von Millisekunden. Und deswegen nützen auch nur jene, die das wirklich brauchen, diese Art von Internetanbindung. Wo es halt nichts anderes gibt. Na, wer ist das? Na, zum Beispiel Flieger. In-Flight-Internet kommt vom Satelliten. Schiffe auf See. Auch klar, gibt es keine Kabel hin. Was noch? Bohrplattformen. Gasbohrplattformen. Katastrophenschutzorganisationen, weil das dann trotzdem funktioniert, auch wenn hier unten Chaos herrscht. Wer noch? Deutsche Windparks. Sind auch so angebunden in der Nordsee. Und wer benutzt das noch? Alle Armeen dieser Welt. Alle die und alle Hilfsorganisationen. Und also alle Auslandseinsätze, die irgendwo in unwegsames Gelände oder unerschlossenes Gelände führen, zu Kriegsschauplätzen, die sind alle mit sowas angebunden. Das heißt, das sind die User, die da drauf sind. Naja, jetzt ist das Prinzip ungefähr nochmal erläutert und jetzt ist Schluss mit den technischen Kontemplationen und den Dachbelustigungen von vorher, weil das, was jetzt kommt, ist echt ernst. Nämlich der Einsatz von SIGINT-Stationen im Krieg, konkret im Ukraine-Krieg. Am 24. Februar ist die russische Armee in die Ukraine einmarschiert und um 5 Uhr in der Früh waren deutsche Windparks in der Nordsee plötzlich nicht mehr steuerbar. Es ging nicht mehr aus. Aber auch die Gefechtsfeldzentralen der ukrainischen Armee waren offline. Da ist ein Angriff gelaufen und dieser Angriff hatte extreme Auswirkungen auf das Kriegsgeschehen der ersten 14 Tage. Die kriegten die Daten nicht an die Front und es ist heutzutage alles vernetzt und vor allem der Krieg ist vernetzt. Weil du die Daten nicht in die Command- und Control-Centers vor Ort kriegst, sind die hilflos. Die können nicht feuern, weil sie keine Ziele haben. Naja, und dann wurde dieser Angriff ziemlich gut dokumentiert durch Sicherheitsfirmen. Der Betreiber, also der Besitzer Viasat, hat sofort natürlich so Cybersicherheitsfirmen zur Untersuchung gebeten, da kam Folgendes heraus. Irgendjemand in das Kontrollzentrum der CASAT-Terminals von, es ist ein Joint Venture, Eutelsat und Viasat, eingedrungen ist und dass von dort ein bösartiges Over-the-Air-Update hinausgeschmissen wurde, Und zwar an alle Benutzer eines bestimmten Gateways, die wir da gesehen haben. 30.000 Terminals wurden physisch zerstört. Die waren danach unbrauchbar. Man konnte auch keine neue Software aufspielen. Die mussten alle vom Viasat ausgetauscht werden. Der Vorgang ist, wie gesagt, bestens dokumentiert und gilt als der bei weitem effizienteste aller bisher bekannten Angriffe des Ukraine-Kriegs. Wie haben die russischen Geheimdienste denn überhaupt herausgekriegt, was die Ukrainer benutzen? Na, das behandeln wir ja die ganze Zeit. Über solche SIGINT-Stationen, wie in Wien eine steht, aber von der es praktisch in jedem Land in der EU eine oder zwei weitere gibt. Dazu kommen wir gleich. Wir kehren einmal kurz noch zur Station in Wien zurück, weil da ist noch etwas zu klären mit den Dachaufbauten. Hier haben wir diese Hütte, eigenartige Textur, ist aber bekannt. Alles aus Holz rundherum, kein Metall zu sehen. Ja, und man sieht es hier und hier und hier. Diese Hütte muss extrem leicht sein, denn sie ist vierfach abgespannt. Also würde ich sagen, das ist eher ein Radom als eine Hütte. Und was dahinter ist, das sind halt Antennen, von denen die Betreiber halt unbedingt wollen, dass sie definitiv nicht gesehen werden. Jo, und wo schaut denn diese Hütte hin? Wir verfolgen einfach mal die Breitseite, wo sie hinschaut auf der Karte, und zeichnen einen Strich. Hier rechts unten ist die russische Station. Die Hütte steht da an der Seite. Und da hinten ist die UNO-City. Und knapp davor ist das da. 3,7 Kilometer. Noch eine Hütte. Wie nett. Oh, und sie ist klimatisiert. Hier sieht man den Lufteinlass. Und hier die Exhaust Pipe. Ist auch ein bisschen mitgenommen. Und was hat sie für eine Textur? Na, auch wieder glasfaserverstärkte Kunststoffmatten oder sowas ähnliches. Und das Tragegerüst, wenn mich nicht alles täuscht, dahinter ist auch nicht aus Metall, sondern auch eher aus Holz. Und da unten sieht man, dass es mit irgendwelchen Platten, Eisenplatten nehme ich an, wird die Bude fixiert. Die ist nämlich genauso leicht wie die von den Russen. Na, wo, wem gehört denn diese Hütte? Der US-Botschaft bei den Vereinten Nationen im IZT-Tor. Die haben die obersten Stockwerke in diesem Turm, auch die Nase gehört ihnen. Und da steht dann die Hütte drauf. Und wie man sieht, undrückliches Zeichen, alle Fenster mit Jalousien verhängt. Alle, bis auf ein, zwei vielleicht. Ja, das war eine vergangene Nomen-Nessio-Aktion, 2016 war das. Und diese Station ist Teil eines kleinen Netzes, das zwischen der US-Botschaft im 3. Bezirk, der US-Botschaft bei den UN im 22. Bezirk und mit der britischen Botschaft vernetzt ist. Die haben alle solche Buden oben. Das war damals und nach meiner Berichterstattung ist komischerweise das Logo des IZT Towers entfernt worden. Das war genauso eine Serie, wie ich jetzt gemacht habe über die russische Station. Und da war eben einer aus einer vorhergehenden ad hoc genommenen Nesziopathie in der Lage, von einem höheren Turm auf den IZT-Tower zu schießen. Und da sieht man, dass die Hütte ganz schön groß ist. Da steht ein Mensch daneben. Ja, der rechte ist, die ist gut mindestens 4 Meter hoch. Also da kann man schon ganz schön was unterbringen, da drinnen, an kleinen Schüsseln. Und so eine Idee gibt es eh, was da drinnen ist. Nämlich sowas. Wir haben ich habe die in den Snowden-Dokumenten gefunden und habe da irgendwie gesehen, was ist denn das für eine Umgebung irgendwie. Plastik schaut das alles aus und Planen, naja, das ist genauso aus so einer Hütte. Und das ist eine Antenne mit mehreren Stellmotoren drauf, also da kannst du alles Mögliche verstellen und zwar von Ferne. Das ist in den Snowden Docs und nennt sich Einstein-Castanet-System. Ist NSA Central Security Service, denn das wissen viele nicht, der Central Security Service ist für die Sicherheit der Botschaften zuständig. Auch gegen Überwachung. Ja, und das war in den Snowden Dokumenten. Es ist die Frage, so die gängige Leseart war, dass das Ding, das mit solchen Antennen die Area Controller der Mobilfunker abgeschnorchelt werden, weil da gibt es Verbindungen durch die Luft hin und bei diesen Area Controllers, das sind so Master Stations, laufen die gesamten Verbindungsdaten der eingebuchten Smartphones drüber. Das heißt, du weißt dann immer, welches Smartphone in welcher Funkzelle ist. Das muss der Area Controller wissen, weil sonst könnte er die Anrufe nicht durchstellen. Also das war damals, aber keine Garantie, was da jetzt drinnen ist, aber auf jeden Fall irgendetwas, was mit den Russen zu tun hat und umgekehrt. Es ist echt Spion gegen Spion. In Wind-Donau-Stadt spielt's da. Ja, jetzt kommen wir nach Europa. Das Ganze hat nämlich enorme europäische Implikationen, das kann ich Ihnen sagen. Die haben das überall, solche Konstruktionen auf dem Dach, überall schon wieder so ein Häuschen, das erkennbar ohne Metall gebaut wird, das ist offenbar Tierpappe da oben, wenn mich nicht alles täuscht. Kabeln gehen rein. Ja, und da haben wir so ein lauter Antennen zur Luftraumüberwachung. Die siehst du auf den Towers in Schwechat und überall. Und zwar da empfangen sie die Telemetriedaten. Sie interessieren sich auch für Telemetriedaten des zivilen Luftverkehrs und natürlich des NATO-Luftverkehrs, ist sehr logisch. Ja, ja, da sieht man Antenne von hinten, da haben wir eine Kamera und dann sieht man, dass die das auch mit solchen Platten beschweren hier, na klar, das ist oben und wo oben ist, ist Wind und das ist ein Windfänger. Tja, was ist auf der russischen Botschaft in Warschau? Das haben die Kollegen gemacht von FrontStory.pl bzw. von Foursquare und die haben auch, von denen stammt auch diese Aufnahme. Bitte sehr. Was sehen wir hier? Schüsseln. Leere Schüsseln. Da ist kein einziger Feed mehr drauf. Nirgendwo. sind alle weg. Warum ist das so? Gibt's das, sieht das woanders in Europa auch noch so aus? Hier, Den Haag. Alle Feeds weg. Schüsseln noch da, Feeds weg. Diese Aufnahme stammt aus dem Winter 2023, aus dem Januar. Und zwar von den Kollegen von der NOS in Holland. Das ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und ich war mit denen dauernd in Kontakt, denn die hatten mich auf die Spur gebracht. Die hatten sehr, sehr gute Informationen, sehr ausführliche. Die hatten die Namen der Ausgewiesenen. Und sie hatten die Information, dass die Ausweisungen, also zur persona non grata erklären, heißt das oft diplomatisch. De facto ist so Ausweisung. Das heißt schlecht, wir wollen dich nicht hier, du bist hier nicht erwünscht und man braucht es nicht einmal begründen. Das ist nämlich interessant. Es braucht keine Begründung. Man sagt persona non grata, sorry, verlassen Sie das Land. Tja, und da hat es jede Menge Ausweisungen gegeben, solche. In Deutschland waren es auf einen Schlag um die 40, 50, in Holland genauso. Und auch Polen hat sofort 45 aus. Und dann hat sich herausgestellt, und das haben eben die NOS-Journalisten in Erfahrung gebracht, dass sich der ganze Schlag primär gegen die Techniker gerichtet hat. Es sind alle Techniker aus Holland identifiziert worden. Sie standen alle auf der Ausweisungsliste. Also wir reden jetzt von Nachrichtentechnikern, nicht von IT-Technikern. Sie standen alle auf der Liste der Auszuweisenden. Und dann waren die NOS-Reporter dabei, wie diese Ausweisungen stattfanden. Da ist ein Bus vorgefahren vor der russischen Botschaft in Den Haag. Und auf der Straße sind in einer ganzen Reihe Botschaftsangehörige gestanden, die bewaffnet waren, um zu verhindern, dass einer von denen überläuft. Also es waren da echt auch viele Nerven im Spiel. Und dadurch, dass die Holländer da an die Namen gekommen waren, die holländischen Journos, haben die Namen nicht gleich veröffentlicht, sondern im Netzwerk V-Kontakte nachgeschaut, was sie über die Leute finden. Na, dann haben sie die Fotos von denen veröffentlicht. Das heißt, sie haben sie wirklich nass gemacht. Ende nie. Sie hatten super Informationen, ja? Die ich nicht hatte. Obwohl ich genau um diese Zeit plötzlich eine hochrangige Anfrage reinkriegte. Das war sehr interessant. Ich krieg eine Mail, ob ich interessiert wäre, der Leiter, der Direktor der neuen Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst ersucht mich um ein Gespräch und einen Gedankenaustausch. Das war ein Novum. Ich bin 40 Jahre Journalist, aber das ist aber noch nicht passiert. Noch dazu, wo ich den Umgang mit allen Leuten, die irgendwas mit Polizei oder Diensten zu tun hatten, aber sowas von gescheut habe, war das dann doch etwas überraschend für mich. Der Mann war mir bekannt, weil er hier außerhalb von Wien in Niederösterreich Oberster der Polizei war und da einigen organisierten Banden, die da die Leute wirklich gequält haben in der Gegend, sehr gut das Handwerk gelegt hat. Also mit so einem kann man noch am ehesten reden. Ja, dann gab es einen Termin und ich bin da rein, keine Elektronik mit nix. Ja. Und dann wurde ihm gefragt, ob ich denn ein paar Informationen teilen möchte. Ja, ich habe da dann schon schwer überlegt. Ich meine, der Staatsschutz fragt dann Anarchisten, Alter, das muss man sich mal anschauen. Ja, ja, dann habe ich gesagt, okay, ich schicke Ihnen einen USB-Stick, weil ich habe mir gedacht, was die Russen da machen, das stört mich. Das geht mir auf den Keks, dass die da herumspionieren können, wie die wollen. Kein Mensch sagt irgendwas. Und unser Minister, der Herr Schallenberg, fürcht sich vor sich selber. Acht haben sie ausgewiesen. Ne? Na, jetzt schauen wir, wie das weitergegangen ist. Naja, ausgegangen ist es so, dass ich mit denen gesprochen habe und dann halt gesagt habe, was Sache ist und was man an Hintergrundinformationen wissen muss, das ist das. Die sind ganz neu. Die Direktion gibt es erst seit 2 Jahren, ja, oder 1,5 Jahren. Die Vorgänger, zuständige Vorgängerbehörde hieß BVT und die hat keine Infos mehr gekriegt, weil von den Verbündeten, weil die gesagt haben, da können wir es gleich die Russen geben. Also sagen wir, die hatten diesen eigenartigen Ruf und den hatten sie sich wirklich schwer verdient. Und dann hat noch unser damaliger Innenminister Kickl, hatte die gute Idee, normale Polizeibeamte, die ihm politisch nahe standen, zu einer Razzia anzustiften, die dann eine Razzia beim Polizeigeheimdienst gemacht haben. Da haben irgendwie die Alliierten gesagt, Alter, Dana, die spinnen die Österreicher, die kriegen nichts mehr, jetzt haben die keine Informationen mehr gekriegt. Und die haben noch keine Zeit gehabt, irgendein Know-how zu Satellitentechnik aufzubauen. Ich meine, ich habe auch nicht rasendes Know-how, aber ein bisschen was weiß ich schon. Und vor allem die Zwecke, wofür es benutzt wird. Und da sind wir jetzt so beim Politischen und nähern uns dem Schluss. Während das in Den Haag so ausschaut, und in Polen haben wir auch gesehen, ich nehme mal an, in Deutschland wird das nicht viel anders sein, aber ich habe es nicht anschauen können noch, weil ich kann ja nicht allein ganz Europa machen, das geht ja nicht. Allein bin ich zwar eh nicht, aber der gesamte Nomen Nescio Club ist Österreich. Ja? Also schwierig im Ausland allein. Wenn wer nachschauen möchte, zweckdienliche Hinweise und Informationen werden liebend gern entgegengenommen. Ein Upload-Form kommt dann eh am Ende des Vortrags. Ja. So schaut das aus in Holland und in Polen und wahrscheinlich quer durch die Bank in allen NATO-Staaten. Österreich nicht. Und so schaut es aus in Wien. Muss mich für die Qualität entschuldigen. Es war, man hat die Station fast nicht gesehen und wir haben das aus dem Nebel rausrechnen müssen. Es war wirklich voll neblig. Und hier sehen wir, das ist die dritte Schüssel. Das ist die Schüssel 3. Das ist die mit den beiden weißen Modulen fürs C-Band. Das ist die, die am öftersten gedreht wird und die schaut dann immer nach Osten. Diese Schüssel hat jetzt 2 Monate auf diese Position geschaut. Irgendwo ziemlich weit im Nahen Osten haben die irgendwas gesucht. Und das war am 12. Dezember. Und am 13. Dezember hat sie ein anderes Ziel angepeilt. Also die Station ist up and running in Wien, ja, während wahrscheinlich großteils in Europa alles demontiert ist, was ich aber nicht nachweisen kann. Es war schon das ein ziemlicher Marathon, das alles zusammenzusuchen. Und man hat ja schließlich auch anderes zu tun, als Spione auszuspionieren. Ja, warum ist das so, dass das in Österreich rennt und läuft und allen wurscht ist? Warum ist das so? Und warum ist anderswo alles ausgeschaltet? Na, das ist der Grund. Also EU-weit, ein britisches Medium, ich weiß nicht was, der Guardian, hat ausgerechnet, dass bis zu 750 Botschaftsangehörige EU-weit zu non grata erklärt worden waren, ausgewiesen. Aus Deutschland, Polen und Holland waren in einem ersten Durchgang waren es mindestens 150. Und dann hat ja die Frau Baerbock, eure Außenministerin, angekündigt, dass die Anzahl der russischen Akkreditierten generell zu hoch ist und allgemein gesenkt werden müsste. Dann wurden noch einmal, ich weiß nicht, ein Dutzend oder zwei zu non grata erklärt und keine Nachfolger dafür hereingelassen. Und um Diplomaten ging es bei diesen Ausweisungen am wenigsten. Da ging es um am wenigsten drum. Da ging es darum, identifizierte GRU-Offiziere, die unter einem Cover als Handelsattaché tätig waren, raus. Dann haben sie die Nachrichtentechniker wirklich gezielt ausgewiesen. Überall. Und dort wurden überall die Schüsseln demontiert. Ich würde sagen, das SIGINT-Netz Russland in der EU sollte irgendwie weitgehend neutralisiert sein. Österreich ist, wie gesagt, nachgewiesenermaßen noch aktiv. Bei Ungarn ist davon auszugehen, dass die Station noch aktiv ist, weil die haben dort überhaupt niemanden ausgewiesen. Niemand. Die Botschaft in Budapest habe ich mir angesehen. Da hat der Kollege Scholt-Pagny was auf Twitter veröffentlicht. Ich habe die nicht dann alle noch reingepackt, weil es sind eh so jetzt schon 36 Folien. Und das ist ein Foto vom Dach der russischen Botschaft in Budapest. Und da ist nur eine Schüssel drauf. Aber wenn man genau hinschaut, ist eine ganze Galerie von Luftraumüberwachungsantennen drauf. Also sie sind ganz gezielt auch hinter Live-Daten vom Himmel her, und zwar von den Fliegern, Flugbewegungen, auch natürlich auch auf den NATO-Frequenzen. Naja, man könnte sagen, das gibt es eh bei Flight Radar 24 und bei fünf anderen Services auch. Ja, schon, aber nicht ganz. Wenn du dir diese Daten live aus der Luft holst, kannst du, wenn du so eine hast, mit diesen Daten eine Raketenbatterie steuern und den Flieger abschießen, weil das sind Echtzeitdaten. Während die Daten bei Flightradar und bei allen anderen zeitversetzt kommen. Und zwar deutlich. Nicht zielerfassungstauglich. Sind zielerfassungstaugliche Daten, die die da erheben. Ey, Alter, wozu erheben die zielerfassungstaugliche Daten im zivilen Luftraum? Der Kollege in Budapest hat herumgehetzt, dass es auf der Botschaft von den Russen ausschaut wie in Baikonur. Ja, das sind die Antennen, diese kleinen Regenschirmchen, umgedrehten, die auf Flughäfen herumhängen. In der Schweiz muss es, gibt es auf jeden Fall Schüsseln auf der Vertretung in Genf und auch bei den Vereinten Nationen und in Bern haben die auch eine. Also es ist überhaupt nicht davon auszugehen und die haben auch niemanden ausgewiesen. Allerdings gehen die Geheimdienste bei denen on the record und schimpfen drüber, dass so viele russische Spione da sind. Aber die Regierung erklärt niemanden zu Personen non grata. Dann ist da noch Schweden. Da ist auch, ja, zu Ungarn ist noch nachzutragen. Die Schüsseln stehen alle auf dem Konsulat in Debrecen, nicht auf der Botschaft. Der Botschaft ist nicht genug Platz gewesen. Die haben da wirklich 6-7 Mordstrümmer-Schüsseln in Debrecen stehen und die machen genau dasselbe wie die Wiener Station, beziehungsweise man ergänzt sich. Was ich, Schweden ist noch zu ergänzen, dort sind sie auch aufgeflogen, da hat Expressen, die Tageszeitung, darüber berichtet. Die haben dort auch ein Luftraumüberwachungssystem drauf, also es ist echt erstaunlich. Und Schüsseln eher weniger, 3-4 vielleicht, die Station dort ist klein. Und außerdem sind diese, je weiter du in den Norden gehst, mit so einem Standort, desto weiter entfernst du dich vom Äquator. Und dort stehen die Ziele. Also, es ist nicht sehr bedeutend, aber könnte noch aktiv sein, weil Schweden hat auch damals kaum wen ausgewiesen, weil sie noch neutral waren. Und jetzt kommen wir zu Österreich und da wird das alles irgendwie zur Farce. Wir haben nachrecherchiert, insgesamt waren 3 Kollegen damit daran beteiligt. Also im Januar 2022 waren 260 russische Personen in AT akkreditiert, habe ich eh gesagt. Das sind die vielen internationalen Organisationen. Da kommen einfach immer noch welche dazu. Manche sind nur temporär da, wie bei der OSZE. Da sind wenige laufend da, aber einige temporär, immer mal wieder bei den Tagungen. Dann eben OPEC, Internationale Atomenergieagentur, UNO, was du willst. Und wie gesagt, wir haben dann auch noch die russische Botschaft im 3. Bezirk, Botschaft bei der Republik, 4 Schüsseln, russisches Kulturinstitut, Bramsplatz 8 in 1080 Wien. Eine große Schüssel haben wir gesehen, da haben wir noch nicht draufschauen können. Und wahrscheinlich ist dort auch wieder Luftraumüberwachungszeugs drauf. Ja, darum sind so viele russische Personen in Österreich akkreditiert. Ja, dann gab es eben im Laufe des Jahres 2022 erst 4, dann im Frühjahr 2023 noch einmal 4 Ausweisungen. Und im Juli 2023 waren dann 270 Personen akkreditiert. Na, das ist eine schöne Personalverminderungspolitik, wenn da noch mehr da sind. Warum das genauso ist, man beruft sich natürlich auf die österreichische Neutralität. Ja. Aber warum man so gar nichts macht und so gar nichts dagegen tut, und das geht mir als bürgerlichen Anarchisten einfach krass gegen den Strich. Wenn der Staat seine Pflichten gegenüber den Staatsbürgern nicht erfüllt, indem er diese unkontrollierte Spionage abstellt. Und das geht nur, wenn man die Techniker raushaut. De facto. Man hat nämlich kein anderes Instrument. Ich habe es von einem Völkerrechtler erklären lassen. Was die Russen da machen, ist auch nach dem diplomatischen Kodex illegal. Es ist nicht erlaubt, solche Aktivitäten durchzuführen für Botschaftsangehörige. Ja, für Botschaftsangehörige. Aber es gibt keine Sanktionsmöglichkeit. ist nicht das österreichische Hoheitsgebiet, du kannst keinen reinschicken, sonst gibt es die ärgsten Verwicklungen. Es lässt sich nicht exekutieren, es ist Unrecht, aber es lässt sich nicht exekutieren. Also unser Recht lässt sich nicht gegen diese Tätigkeiten durchführen und exekutieren. Ja, und jetzt schauen wir mal, ich enthalte mich absichtlich jeder. Mir geht es da wie einem CEO eines börsennotierten Konzerns. So, zukunftsweisende Aussagen dürfen nur während der Berichtszeiträume getätigt werden und darum enthalte ich mich strikt über mögliche zukunftsweisende Pläne. Was dann da in Zukunft noch rund um die Station passieren würde, aber irgendwas sagt mir, irgendwas wird. Hier habe ich noch weiterführende Literatur für Sie. Da gibt es einen Longread. Das ist halt ein relativ kleines Magazin, die müssen was verlangen, kostet 1,50 mein Artikel. Ist auch irgendwie witzig. Da, fünfteilige Serie, die ist frei. Da sind viele Bilder drin, dann kann man es nachlesen. Da gibt es noch ein Update bei Heise vom April 2023. Das habe ich noch gemacht dazu. Das hat noch was gefehlt, also habe ich es noch dazu gemacht. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur mich zu bedanken, vor allem an den fantastischen Citizen Intelligence Supportern des Nomen Nescio Group. Es waren insgesamt 7-8 Leute daran beteiligt, die alle Intelligence eingeworfen haben. Dann natürlich sehr bei NOSNL, die mir das Hauptstichwort geliefert haben, nämlich den Rausschmiss der Techniker. Das haben nur die NOS und Detail in Belgien geschrieben. Also die waren da schon in der Beziehung Avantgarde, muss man sagen. Chapeau, Kollegas. Und Chapeau natürlich auch an Franz de Repel, Frau Square und alle anderen. Sabolcspanje heißt er. Sabolcspanje. Und dann Sabolcspanje in Ungarn, die da, an deren Intelligence ich mich bedienen durfte. Und nicht zuletzt, höflichen Dank für eure Aufmerksamkeit und Geduld. Das war, glaube ich, ein ziemlich langer Vortrag. Und jetzt verabschiede ich mich mal von euch. Ich werde aber zur Verfügung stehen. Und von den Damen und Herren verabschiede ich mich gleich, auf Wiedersehen. Und naja, das wird Daniel Moskwa. Oder vielleicht lieber nicht.
Hallo, ich würde jetzt einmal dir gleich ein paar Fragen stellen. Ihr habt da ja länger recherchiert. Wie lange habt ihr denn da tatsächlich Recherchen betrieben, um zu diesem Vortrag kommen zu können?
13 Monate.
Das ist schon eine Hausnummer.
Ja, es war immer in so Blöcken. Zuerst kam mal ein großer Block von 5 Artikeln und dann haben wir immer nachgesehen und die Recherche ist natürlich zunehmend schwieriger geworden.
Ja. Habt ihr denn...
Weil es dann darum ging, tatsächlich etwas zu identifizieren. Und wie gesagt, bin ich nicht allein, der das macht, sondern da sind ein paar Leute dran beteiligt. Und ich bin halt der die Rübe hinhält, weil es bei mir ist schon wurscht. Und die anderen ziehen es vor, lieber ruhig zu schlafen, hat einer gesagt, das verstehe ich auch. Aber bei mir ist es, wie gesagt, wurscht. Und wir haben dann immer wieder reingeschaut und dann sind immer wieder Leute zu uns gestoßen. Jetzt zum Beispiel ein Astronom man kann nicht reden von einem Team, sondern da kommen Leute dazu und werfen Know-how ein und haben dann mal da Zeit und mal da nicht Zeit. Ja.
Ja,
also Es ist informell, aber wir haben inzwischen immer mehr rausgekriegt und das primäre Problem ist, eben die Ziele zu definieren.
Ja, das sagtest du ja gerade. Ihr versucht ja da so ein bisschen so Ziele zu identifizieren. Habt ihr denn da schon Ergebnisse? Wart ihr vielleicht schon in der Lage, ein Ziel zu identifizieren?
Es ist letztlich gelungen, ein erstes Ziel zu identifizieren. Es ist die Schüssel Nummer 3 mit den beiden C-Band, mit den beiden längeren C-Band-Modulen drauf. Diese Schüssel, ich will nur kurz die Problematik erläutern, dass man das nicht einfach so machen kann. Wir schauen da auf Fotos von der Station und wir schauen leider seitlich drauf von der Zeit, von der Position, die wir haben. Wir brauchen noch zwei andere Positionen und wir schauen sozusagen schräg in die Antennen rein und wir messen keinen Kreis, um es einfach zu sagen, sondern wir sehen eine Ellipse. Und von der aus die Richtung zu bestimmen, wir wissen zwar die GPS-Position der Antenne, also des Tisches auf dem Dach bei den Russen. Wir wissen unsere eigene GPS-Position, aber wir sehen die Antenne nicht gut genug, dass wir sie bequem einmessen können. Jetzt müssen wir zwei Methoden verwenden, das ist alles viel zu hoch für mich. Das machen ein Mathematiker, ein Astronom und einer, der das Hochseepatent hat. Ja. Also lauter Skills, die ich nicht habe. Und die haben da mit Sinus und Cosinus herumgeschmissen auf der Liste letztlich. Und dann haben sie zwei Berechnungsmethoden verwendet, weil diese terrestrischen Positionen, die ich da jetzt genannt habe, die müssen so berechnet werden und dann auf 36.500 Kilometer projiziert werden, dass dort absolute Längengrade rauskommen. Von Greenwich gerechnet.
Ja.
Ja, und da kriegst du Fehlerraten en masse rein bei sowas. Wenn du schon schräg drauf schaust und dann so weit raus projizieren musst, dann bist du bald mal um 5 Grad daneben. Ja? Und damit hast du kein Ziel. Jetzt haben die zwei Methoden übereinander gelegt. Ist einer daherkommen und hat gesagt, so können wir es auch berechnen. Da haben die Fehlerraten bei einer Antenne rausrechnen können. Das ist gerade günstig gestanden. Es ist die dritte Antenne, die immer sehr nach Osten geschaut hat, also die jetzt 2 Monate nach Ost beobachtet hat, weil da ist sie hat auf einen Satelliten gezeigt, der ungefähr auf der Position von Nahost stand. Also so, dass die aus dem Nahen Osten bequem nach Süden schauen konnten und den Satelliten geradeaus sehen konnten, die Schüsseln. Und die haben sie wieder zurückgeschwenkt und da haben wir sie gemessen. Und die zeigt jetzt haben sie es schon wieder gedreht, es ist irrsinnig viel los auf der Station im Moment. Aber sie hat eine Woche lang auf Eutelsat 3B auf 3 Grad Ost gezeigt und Eutelsat 3B versorgt Mali, Niger und diese ganzen Gebiete, in denen dauernd die Militärputsches passieren seit kurzem, versorgt die und sie hat wohl auch die internationalen Truppen des Westens, die früher in Mali stationiert waren, versorgt, weil der hat einen wunderschönen Footprint im C-Band, genau auf diese Gegend, wo ein Bürgerkrieg neben dem anderen passiert und ein Militärputsch nach dem anderen. Also für diese, die machen dort Afrikapolitik, die machen da internationale Politik auf der Station. Und die tun da nicht irgendwelche Österreicher abhören und deswegen lehnen sich bei uns Staatsschutz und Nachrichten zurück und sagen, es entsteht ja kein Schaden für die Republik.
Ist ja nicht unser Problem.
Ja, genau so. Also das ist das. Eutelsat 3B ist ein reiner Kommunikationssatellit. Fertig.
Wie kommt man denn eigentlich dazu, eine russische Satellitenspionagestation zu überwachen? Bist du einfach eines Morgens aufgewacht und hast dir gedacht, oh, das Haus sieht aber komisch aus?
Na, es war so, weil die Amerikaner hatte ich schon durch.
Ah, braucht es
Ja.
einfach noch
Ja.
jemand zum Draufschauen?
Wir haben hier in Österreich, im neutralen Österreich, nicht nur eine Sigint-Station der Russischen Föderation, die halt nicht unbedingt mit der Einwilligung der Republik betrieben wird, sondern wir haben auch noch eine amerikanische Sigint-Station in Österreich. Weil das ist gelebte Neutralität in
Ja.
Österreich. Man muss ja einen Ausgleich finden. Und die Station Königswarte, dort stehen sehr große und viel bessere Spiegel als bei den Russen. Schöne Cassegrain-Spiegeltisches, ja, beheizt und alles. Also
Beheizt,
sehr
damit
empfindlich.
sich da im Winter nicht der Schnee drauf sammelt.
Na, sie beheizen vor allem die Linsen. Die
Ah,
beschlagen sich.
ja.
Die beschlagen sich. Ich habe 23 Jahre für den ORF gearbeitet, öffentlich-rechtlich, und die haben auch eine Mordsatellitenschüsselstation eingerichtet, allein für die Überspielungen. Das sind so 6 bis 10 Meter Tische stehen da dort. Na, will nicht übertreiben, 6 Meter ist so ungefähr das Maß. Und die haben mir das vorgeführt. Der Techniker dort, der ist hingegangen, hat den Finger befeuchtet, hat die Linse betupft und sofort ist das Gebläse losgegangen.
Oh.
Ja, das haben die Russen nicht. Da ist alles russisch und alles gepusht und so ein, zwei von uns verstehen was von Satelliten, ich nur so halbwegs. Die haben gesagt, Alter, das habe ich noch nicht gesehen, wie die mit den Modulen herumhauen, ja, und wie die da basteln und pushen auf dem Dach. Das ist unglaublich, ja. Ja, ihr habt es eh gesehen. Schleifen überall, Kabeln einfach über den Balken geschmissen. Ja, das wird
Die
ihnen nicht
Fenster mit
gefallen.
Gaffer geflickt.
Ja, genau. Eigentlich sind die eh manchmal wie mir. Wir fliegen ja auch viel, viel Gaffer-Tape und manchmal tut es ein geworfenes Kabel auch.
Gab es denn irgendeine Art Repressionen aufgrund deiner Recherchen? Also es klingt ja so, als ob du den Russen damit schon ganz schön ans Bein gepinkelt haben könntest.
Boah, ich weiß nicht. Heute gab es bei uns am Netz ordentlich Portscans, aber angerichtet haben die irgendwie nichts Besonderes. Die sind halt alle irgendwie in Richtung Dev-Null geschmissen worden. Und interessanterweise kannten die aber sogar unsere Fallback-Leitung, die wir nie benutzen. Es wurden beide Leitungen, es kam über beide Leitungen rein und sie wussten auch unsere paar armseligen 8 IP-Adressen, über die wir verfügen.
Ja, selbst das muss man ja erstmal wissen.
Ja, ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall war es wurscht. Repressionen hat es überhaupt keine von irgendeiner Seite gegeben, weil ich nämlich immer schon der Devise von Epikur gefolgt bin, lebe im Verborgenen. Also nicht überall dabei sein, nicht bei jedem Empfang dabei sein, nicht jeder Einladung folgen. Man kriegt viele als Journalist, man kriegt sehr viele als Journalist und sich nicht in gewisse Gesellschaften begeben. Ganz einfach. Es hat also nichts gegeben und das hat auch irgendeinen Grund, weil ich weiß ja nicht, warum das so ist, aber ja, mir hängt sein Ruf nach von möglicherweise gewalttätig. Und das wollte ich auch nicht. Also, Spaß, ja, natürlich bin ich nicht gewalttätig. Aber es ist halt so, einmal Punk, immer Punk gewesen und ich bin einer von denen aus 1977 und ich habe mich in der Beziehung eigentlich kaum verändert, zu meiner Freude. Und jeder, der da irgendwie daherkommen würde, weiß, so sicher wie das Amen im Gebet, es wird Krawall geben. Und das wollen sie nicht. In Österreich machen die keinen Krawall. In Österreich findest du nie diplomatische Leichen auf den Straßen wie in London oder in New York oder sonst wo. In Österreich kommt es nie zu irgendwelchen, also ganz selten zu irgendwelchen Vorfällen, wo man sagen würde, eine typische Geheimdienstaktion, die halt irgendwie blutig ausgegangen ist, das tun sie ja nicht. Hier ist Safe Haven für sie. Seht ihr ja. Die Amerikaner spionieren auf der Königswarte, die Russen spionieren im 22. Bezirk und im 3. Bezirk und im 19. Bezirk von den Dächern. Und unsere Regierung sagt, wurscht, wir sind neutral und Österreich entsteht ja eh schon.
Ja. Du machst das mit dem Journalismus und insbesondere dem Journalismus für IT- und Sicherheitsthemen ja schon länger. Und da stellt sich natürlich die Frage, das war jetzt ein großes Thema, was kommt als nächstes?
Ich weiß nicht, im Moment habe ich keine Plattform. Ich bin im sogenannten Pensionistenalter, so heißt das bei uns, beim ORF ausgeschieden. Die Berichterstattung, die ich gemacht habe, 23 Jahre, gibt es halt dort nicht mehr. Ich habe dann ein bisschen für Heise weitergeschrieben noch, so um nicht irgendwie ins Loch zu fallen, sondern ich habe da noch ein Update nachgeschoben. Aber irgendwie so voll im Nachrichtenballern-Modus bin ich nicht mehr. Nur im Moment gibt es aufgrund der Medienkrise, wo ihr ja schon gehört habt, wann immer Wirtschaftskrise ist, ja, da geht davon aus, als nächstes Medienkrise. Kaum gibt es das Wachstum nicht, werden die Anzeigenbudgets gekürzt und die Journalisten dürfen es ausbaden. Und deswegen ist es jetzt relativ schwierig, eine Plattform zu finden, aber ich suche irgendwas. Wie ihr vielleicht beim Talk mitgekriegt habe ich ein bisschen Ahnung und zwar von ein paar mehr Gebiete als nur von dem und kann auch die Entwicklungen gut einschätzen. Ich habe 23 Jahre über EU-Policies berichtet bezüglich des Internets. Das waren ja auch alles Überwachungspolicies, wenn du so willst. Das war überall ein Überwachungsparagraf drinnen, jeden dieser Paket. Na, und da schaue ich mal, gibt so ein neues Projekt, dem ich mich widmen könnte und wir werden, na Vorsicht, das darf ich nicht sagen. Ja, ich sag so, wir haben noch ein paar Asse im Ärmel, weil wir haben elektronisch haben wir ja noch gar nichts versucht. Also es ist durchaus möglich, dass da weiter beobachtet wird, weil eigentlich wäre es schon geil, wenn man die Welt darüber informieren könnte, was die gerade anvisieren. Wofür interessieren sie sich?
Dann freuen wir uns doch schon mal auf deine zukünftige Berichterstattung. Und wir danken dir vielmals für deinen Talk. War ein toller Talk über ein unglaublich interessantes Thema. Danke dafür.
Und ich bedanke mich nochmal von euch. Das ist nämlich das erste Video, das ich aufgenommen habe. Und die Tutors, meine Tutors waren Hexen und sie haben mir alles beigebracht. Ich denke jetzt daran, zu streamen und ein Video-Influencer zu werden. Just fun. Servus aus Wien.
Servus.